Podcast.
Hallo und herzlich willkommen hier beim Springer Medizin Podcast. Mein Name ist Claudia Bayer und ich bin Redakteurin bei springermedizin.de. Kaiserschnitt oder vaginale Geburt? Diese Entscheidung muss jede Schwangere früher oder später und mit Hilfe des geburtsmedizinischen Teams treffen. In Deutschland kamen zuletzt wieder mehr Kinder per Sectio Caesarea, also dem Kaiserschnitt, auf die Welt. Laut Zahlen der Kaufmännischen Krankenkasse KKH lag der Anteil im Jahr 2023 bei 34,8%. Welche medizinischen Gründe sprechen für oder gegen eine Sectio? Welche Beratung brauchen Schwangere und wie wird am Ende eine Entscheidung getroffen? Für Antworten auf diese Fragen habe ich mir heute Professor Dr. Med. Markus Schmidt eingeladen. Er ist Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtsmedizin und Chefarzt an den Sana Kliniken Duisburg. Hallo Herr Professor Schmidt, schön, dass Sie heute dabei sind.
Ja, hallo Frau Bayer, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Bevor wir starten, lassen Sie uns vielleicht kurz zu Beginn zwei Begrifflichkeiten klären, die heute in unserem Gespräch immer mal wieder eine Rolle spielen werden. Man unterscheidet zwischen primärer und sekundärer Sektio. Was ist der Unterschied?
Ja, also eine primäre Sektio ist eine, wie man so grundsätzlich sagt, geplante Sektio, wo man aus welchen Gründen auch immer, da kommen wir gleich sicherlich nochmal zu, mit der Schwangeren bespricht, von vornherein einen Kaiserschnitt halt durchzuführen. Dann haben wir die sekundäre Sektion. Das ist die Sektion, bei der zunächst versucht worden ist, eine vaginale Geburt anzustreben, wo die vaginale Geburt auch bereits begonnen hat und wo man aus dem Geburtsverlauf heraus, aus welchen Gründen auch immer, da kommen wir gleich nochmal zu, dann die Entscheidung trifft, nein, jetzt ist der Punkt, wo doch ein Kaiserschnitt gemacht werden sollte.
Dann schauen wir uns den Prozess der Entscheidung über den Geburtsmodus jetzt mal ein bisschen im Detail an. Wann im Laufe einer Schwangerschaft steht denn die Entscheidung an, ob per Kaiserschnitt oder vaginal entbunden werden soll?
Naja, und das ist schon so der erste Punkt, den man gar nicht genau zeitlich einordnen kann. Natürlich, jede Frau, die schwanger ist, beschäftigt sich natürlich irgendwann auch mit dem Ende der Schwangerschaft, sprich mit der Geburt, sodass das diese Entscheidungsfindung ein Bereich ist, der eigentlich die gesamte Schwangerschaft und teilweise auch schon vor der Schwangerschaft erfolgt ist. Das heißt, hier gibt es verschiedenste medizinische Gruppen, aber auch gesellschaftliche Gruppen, Freunde, Bekannte, Hebammen, Ärzte, die irgendwo in einer gewissen Form, ob willentlich oder nicht willentlich, quasi Einfluss nehmen auf die Entscheidung dann der Schwangeren. Letztendlich ist es dann aber häufig so, dass typischerweise so circa einen Monat vor der Geburt, also im Rahmen der Geburtsplanung, es ein Gespräch gibt in der entbindenden Klinik. Das ist also das sogenannte Geburtsplanungsgespräch oder Geburtsvorbereitungsgespräch. Das kann auch mit einer Hebamme erfolgen, wo man dann halt quasi abwägt, welche Vor- und Nachteile das hat und sich dann für einen Entbindungsmodus entscheidet.
Was muss denn so eine Beratung enthalten?
Also ein ganz wichtiger Punkt ist erstmal, dass eine Sektio ein medizinischer Eingriff ist. Das heißt, die Sektio ist die Ausnahme. Von der Natur vorgesehen ist eine natürliche Geburt. Im Tierreich gibt es keine Sektio. Ja, das ist der eine ganz wichtige Punkt. Das heißt, wir müssen den Frauen schon mal klar machen, dass eigentlich der Kaiserschnitt ja etwas Besonderes ist, eine Ausnahme ist und keinesfalls die Regel darstellen darf.
Und wer trifft am Ende die finale Entscheidung?
Es ist im Endeffekt ein Gespräch, gegebenenfalls auch mehrere Gespräche, die, wie wir das nennen, im Rahmen einer partizipativen Entscheidungsfindung erfolgt. Das heißt, der Arzt, die Ärztin, die Hebamme holt die Patientin ab, da wo sie ist mit ihrem Wissen. Das heißt, wir erklären vollkommen ergebnisoffen, neutral auf, über Vorteile und Nachteile. Vorteile, Nachteile, die auch vielleicht für Folgeschwangerschaften dann eine Rolle spielen. Und letztendlich entscheidet dann die Patientin im Einklang mit dem Arzt oder der Ärztin, wie sie halt entbinden möchte. Das heißt aber, die letzte Entscheidung trifft die Frau.
In Bezug auf die Sektion muss also über gewisse Risiken aufgeklärt werden. Welche sind denn das?
Jetzt fangen wir einmal an bei der Mutter. Ja, man stellt sich einen Kaiserschnitt immer so vor, dass der Kaiserschnitt mal eben gemacht ist und danach ist alles gut. Das ist erstmal per se ja nicht so. Der Kaiserschnitt ist ein operativer Eingriff. Mhm. Ein Standardeingriff, der ein sehr niedriges Risikopotenzial mittlerweile hat. Das heißt, man verstirbt an einem Kaiserschnitt typischerweise nicht mehr. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Eingriff am Bauch, mit einer erhöhten Schmerzbelastung natürlich nach der Geburt. Das heißt, Frauen, die einen Kaiserschnitt hatten, können sich nicht so gut um ihr Kind kümmern. Wir wissen zum Beispiel, der Stillbeginn ist verspätet. Die Schmerzbelastung, die Mobilisation dieser Patientin ist erhöht. Und das ist sicherlich ein großer Nachteil des Kaiserschnittes von der mütterlichen Seite her. Thrombosen, also quasi Blutgerinnselbildung, können auch häufiger auftreten. Und Wundheilungsstörungen. Wir haben Nachteile beim Kind. Nachteile, wo wir wissen zum Beispiel, dass Anpassungsstörungen bei Kindern nach Kaiserschnitt häufiger sind als nach natürlicher Geburt. Unter der natürlichen Geburt werden Stressfaktoren von der Mutter ausgeschüttet. Diese Stressfaktoren gehen auf das Kind über. Diese Stressfaktoren sind notwendig, damit das Kind quasi den Übergang von der intrauterinen, also von der Gebärmutterphase, zur Phase nach der Abnabelung halt gut hinkriegen kann. Und das fehlt manchmal nach Kaiserschnittgeburten. Das heißt, Kaiserschnittkinder haben etwas häufiger Anpassungsstörungen. Da spielt natürlich sicherlich auch noch die Schwangerschaftswoche eine Rolle. Je reifer ein Kind ist, desto geringer ist das Risiko, aber so ist es. Wir wissen dann zum Beispiel, dass auch die Mutter-Kind-Bindung durchaus nicht so natürlich ablaufen kann, wie sie das nach einer natürlichen Geburt ablaufen kann. Das heißt, die Bonding-Phase ist gestört, auch wenn wir mittlerweile natürlich Kaiserschnitte in einer Regionalnarkose machen. Natürlich das Kind auch der Mutter auf die Brust gelegt werden kann. Natürlich der Vater auch im OP dabei sein kann. So ist es trotzdem eine OP-Atmosphäre und das ist gestört. Wir wissen, dass das Mikrobiom sich verändert beim Kind. Das Mikrobiom ist so die Besiedlung mit guten, notwendigen Keimen. Und durch die vaginale Geburt bekommt das Kind noch so ein bisschen was mit auf den Weg gegeben. Das fehlt beim Kaiserschnitt. Und Kinder nach Kaiserschnitt haben ein anderes Mikrobiom. Das baut sich hinterher wieder auf. Das heißt, das adaptiert sich relativ bald, gerade wenn man stillt. Aber nichtsdestotrotz, vom Start her ist es erstmal anders.
Nun gibt es ja doch einige Mütter, die sich für eine elektive Sektion entscheiden, das heißt ohne medizinische Indikation. Was erleben Sie für Gründe für diese Entscheidung?
Auch das ist vielfältig. Das heißt, ich sage mal, der Wunsch-Kaiserschnitt, glaube ich, wird etwas überhöht dargestellt, weil wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Aber es ist sicherlich so, dass Frauen häufig mit einer gewissen Angst für die natürliche Geburt zu uns kommen, sich die natürliche Geburt nicht zutrauen. Auch da ist es dann quasi unsere Aufgabe, gegebenenfalls auch noch mit anderen Experten, die dann auch gerne zu Rate ziehen, der Patientin diese Angst zu nehmen und ihr einfach nochmal klarzumachen, was ein natürlicher Vorgang ist. Und ja, das ist schon toll. Die Natur kriegt es ja irgendwie hin. Ja, das heißt, diese Angst zu nehmen ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Womit wir immer wieder konfrontiert werden, ist mit der Angst der Mutter vor Beckenbodenproblemen. Und das ist auch so. Das heißt, wenn wir, was wir bislang noch gar nicht getan haben, über die Vorteile eines Kaiserschnittes halt quasi sprechen, dann ist das sicherlich, dass Inkontinenz- und Beckenbodenprobleme, also unfreiwilliger Harnabgang, geringer sind bei Frauen, die per Kaiserschnitt entbunden haben, als bei Frauen, die natürlich entbunden haben. Und häufig ist es so die Angst vor auch der sekundären Sektion. Das heißt, dass sich aus dem Geburtsverlauf heraus eine Situation ergibt, wo man halt einen Kaiserschnitt machen muss, wo dementsprechend dann natürlich die Geburtsatmosphäre, die Physiologie komplett unterbrochen ist. Ja, dieses Risiko können wir nicht immer nehmen, aber dann gibt es nochmal abzuwägen, wie hoch ein solches Risiko ist. Es spielt sicherlich eine Rolle, ja, wie groß ist das Kind? Ist das ein normal großes Kind oder ist das ein Kind, was, sage ich mal, über 4 Kilo geschätzt wurde? Und Sie wissen, große Kinder, makrosome Kinder, wie wir sagen, nehmen zu. Das liegt so ein bisschen an dem zunehmenden mütterlichen Alter. Das liegt an der zunehmenden Adipositas, also der Übergewichtigkeit und Fettleibigkeit in unserer Gesellschaft. Wir haben mittlerweile 40% aller Schwangeren, die mit einem BMI, also einem Body Mass Index, über 25 in die Schwangerschaft gehen. Das heißt, dort haben wir sicherlich ein höheres Risiko. Es kommt sicherlich auch auf die Lage des Kindes an. Das heißt, Beckenendlagenkinder, das sind die Kinder, die mit dem Po nach unten liegen, haben ein höheres Risiko, dass es quasi zu einer sekundären Sektion kommt. Dann gibt es noch natürlich auch die mütterlichen Erkrankungen, die zunehmend eine Rolle spielen. Und all das muss quasi abgewogen werden, um dann die Entscheidung halt zu treffen.
Haben Sie das Gefühl, dass das für viele werdende Mütter eine schwierige Entscheidung ist?
Tja, um ehrlich zu sein, vielleicht ja. Ich sag mal, früher war es ganz klar so, die vaginale Geburt wurde angestrebt, Punkt. Und der Kaiserschnitt war die absolute Ausnahme. Wir sehen ja auch, dass die Kaiserschnittraten auch in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind. Zumindest so in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, dieser Weg, überhaupt die Geburt zu reflektieren, die Angst, die Sorgen, die Nöte, natürlich das gesellschaftliche Umfeld, die Freundin, die halt gewisse Erfahrungen unter der Geburt gemacht hat, die Mutter, die gewisse Erfahrungen unter der Geburt gemacht hat. All das spiegelt sich natürlich bei der Schwangeren wieder. All das muss sie quasi verarbeiten in der Schwangerschaft. Und naja, letztendlich ist es dann zurzeit nicht mehr so selbstverständlich, natürlich zu entbinden, wie es das vielleicht vor 30, 40 Jahren noch war.
Sie haben im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe an einem FAQ zum Thema Sekte mitgearbeitet. Und dort heißt es, Ziel muss es sein, den werdenden Müttern eine physiologische, selbstbestimmte und interventionsarme Geburt zu ermöglichen. Gehen diese drei Begriffe, also physiologisch, interventionsarm und selbstbestimmt, denn immer in die gleiche Richtung oder stehen die sich auch mal gegenüber?
Also primär ist das schon mal eine hervorragende Ausgangssituation für eine gute Geburt. Physiologie bedeutet die Lehre vom Natürlichen. So, da kommt der Kaiserschnitt als solches erstmal nicht mehr vor. Selbstbestimmt heißt in letzter Konsequenz, dass die Wünsche der Frauen, ihre Vorstellung von der Geburt realisiert werden. Und interventionsarm bedeutet in letzter Konsequenz natürlich, dass wir der Natur ihren Lauf lassen. Auf der anderen Seite aber dann als Ärzte wirklich parat stehen, wenn die Physiologie verlassen wird. Das heißt, wenn es zu Risikosituationen kommt, wenn es Mutter oder Kind nicht mehr gut geht, um dann halt zu intervenieren. Die Intervention sollte aber nur dann erfolgen, wenn sie erforderlich ist. Das heißt, wir wissen zum Beispiel, dass die Zusammenarbeit zwischen Hebammen und Ärzten ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Auf der einen Seite wirklich eine gute Betreuung durch die Hebammen, im Idealfall 1:1. Also eine Hebamme kümmert sich um eine Entbindende, was in vielen deutschen Kliniken derzeit einfach noch nicht realisierbar ist. Und auf der anderen Seite der Arzt, der sich möglichst natürlich zurückhält, solange der Geburtsverlauf physiologisch ist, ja, wo ein Vertrauensverhältnis und auch auf jeden Fall eine räumliche und auch fachliche Nähe zu den Hebammen einfach da ist, um für den Fall der Fälle aber auch schnell aktiv werden zu können und intervenieren zu können. Und ich glaube, das ist der große Vorteil, den wir vielleicht auch noch etwas mehr heben müssen, dass eine gute Geburtshilfe nur mit Hebammen und Ärzten gemeinsam geht. Jeder für seinen Bereich, jeder für seine Profession. Und dann ist es wirklich physiologisch, selbstbestimmt und interventionsarm. Und dann kann auch theoretisch selbstbestimmt einmal der Kaiserschnitt sein, natürlich.
Sie sind ja heute auch mein Gast, weil Sie Koordinator der S3-Leitlinie zum Kaiserschnitt sind. Und aus medizinischer Sicht gibt es natürlich Situationen und Indikationen, die eine Sekte unbedingt nötig machen oder sie zumindest nahelegen. Welche sind denn diese eindeutigen Indikationen für eine Sekte?
Also, wir sprechen von absoluten und relativen Indikationen. Die absoluten sind die, bei denen ein Kaiserschnitt gemacht werden muss, um Leben von Mutter und Kind zu retten. Und dazu zählt zum Beispiel, dass wenn der Mutterkuchen sich vor den inneren Muttermund gesetzt hat, das nennen wir Plazenta Praevia, da wissen wir, diese Kinder können nicht natürlich auf die Welt kommen, weil der Mutterkuchen halt den Gebärmutterausgang halt verdeckt. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Dann haben wir die Situation einer Uterusruptur, das heißt, wenn die Gebärmutter einreißt, ein Risikofaktor ist zum Beispiel ein Kaiserschnitt im Vorfeld. Das heißt, ein Riss der Gebärmutter ist eine akut lebensbedrohliche Situation, sehr selten, aber sie ist absolut lebensbedrohlich, muss per Kaiserschnitt entbunden werden. Wir haben die Querlage zum Beispiel. Wenn ein Kind quer liegt und nicht in eine Längslage gewendet werden kann, also in eine Schädellage oder eine Beckenendlage, dann gibt es keine Alternative, als dieses Kind per Kaiserschnitt zu entbinden. Das sind so die absoluten Indikationen. Die machen vielleicht so 10% aller Indikationen aus. Mhm. Und danach gibt es dann die relativen. Relativ heißt nicht, dass es keinen Grund gibt, aber es ist immer ein Abwägen. Und das sind dann zum Beispiel auffällige CTG-Verläufe, das heißt Stresssituationen des Kindes unter der Geburt, wo wir natürlich vorher erstmal noch gucken, wie sind so die Sauerstoffwerte und können wir das weiter auf natürlichem Wege tolerieren, aber manchmal geht es einfach nicht. Mütterliche Situationen, wo die Frauen zum Beispiel eine Schwangerschaftsvergiftung haben, der Fetus vielleicht auch nicht mehr gut versorgt wird in der Gebärmutter, wo dann wirklich zum Schluss der Kaiserschnitt halt gemacht werden muss. Und auch vielleicht Geburtsstillstände, also quasi es geht einfach nicht weiter. Und wir wissen, dass wir mittlerweile viel mehr Zeit tolerieren, wenn es auch mal nicht weitergeht, weil auch jede Geburt eine gewisse Latenzphase hat, wo es halt mal nicht weitergeht. Aber irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo es dann auch vielleicht zu aufsteigenden Infektionen oder sowas kommen kann. Und das sind alles diese relativen Indikationen. Das heißt, Abwägen von Vor- und Nachteilen heißt aber nicht, dass eine relative Indikation keine Indikation ist.
Und auch da suchen Sie das Gespräch mit den Schwangeren und finden gemeinsam eine Entscheidung?
Ja klar, es gilt so grundsätzlich eine Maßgabe. Je dringlicher eine Indikation ist, desto weniger können wir reden. Wir nehmen immer die Frauen natürlich mit, im Idealfall partizipativ. Das heißt wirklich, dass wir erklären, dass wir sie auf ihrem Wissen abholen. Aber auf der anderen Seite, wenn wir eine Uterusruptur haben und es dann wirklich auf jede Minute oder jede Sekunde ankommt, dann müssen wir der Frau auch mal ganz klar sagen, wir müssen jetzt hier einen Kaiserschnitt machen, um das Leben ihres Kindes zu retten. Und dann ist gut. Aber das heißt natürlich, Aufklärung wird immer erfolgen, muss aber situationsadaptiert sein. Das heißt, bei einem Geburtsstillstand können wir länger erklären, können wir auch noch andere Versuche unternehmen, dass es halt vorangeht. Das geht natürlich nicht, wenn wir eine schwere Präeklampsie, also eine schwere Schwangerschaftsvergiftung haben oder so eine Ruptur oder eine starke Blutung, dann müssen wir auch mal direktiv vorgehen und der Frau das zwar A sagen, aber B dann auch direkt in den Kaiserschnittsaal fahren.
Gibt es denn eigentlich auch Kontraindikationen für eine Sektion?
Nee, so richtig eigentlich nicht. Also es gibt in seltenen Fällen wo Kontraindikationen, wo wir Schwangeren wirklich von einer Schwangerschaft abraten, weil sie Grunderkrankungen mitbringen, die mit einer Schwangerschaft nicht vereinbar ist oder wo zu erwarten ist, dass sie sich die Grunderkrankung so negativ auf den Feten oder negativ auf die Mutter auswirken sollte, dass man von der Schwangerschaft abrät. Theoretisch ist es grundsätzlich so, dass jeder Geburt ja mal in einem Kaiserschnitt halt enden kann. Und natürlich haben wir Situationen, wo ein Kaiserschnitt ein höheres Risiko hat als eine vaginale Geburt. Aber dass wir eine wirkliche absolute Kontraindikation haben, dass eine Frau nur natürlich entbinden kann, auf keinen Fall per Kaiserschnitt, das geht schon mal nicht, weil man es ja nie ausschließen kann, dass auch aus der natürlichen Geburt irgendwann mal ein Kaiserschnitt werden muss.
Die Leitlinie wird gerade in Teilen überarbeitet. Können Sie kurz zusammenfassen, welche Punkte das betreffen wird?
Die erste Leitlinie ist im Jahr 2020 publiziert worden. Das heißt, die ist jetzt fast 4 Jahre alt. Und das Verfahren ist halt so, dass wir uns mit dem Expertenteam, das heißt, es werden alle Fachgesellschaften eingeladen, die auch nur annäherungsweise mit dem Kaiserschnitt zu tun haben. Und wir schauen uns die alte Leitlinie nochmal an. Wir schauen uns neue Literatur, neue Studien systematisch an. Gibt es Änderungen? Ist irgendetwas neu aufgetreten? Und in letzter Konsequenz wird eigentlich nochmal alles, ja, hinterfragt und geguckt, ist das noch aktuell? Dadurch, dass jetzt erst 4 Jahre vergangen sind, kann man davon ausgehen, es wird einige wenige Neuerungen geben. Wir werden auch neue Aspekte mit da reinnehmen. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist immer so auch das Zustand nach Kaiserschnitt. Ja, weil das ist ein Risikoprofil, mit dem wir immer mehr natürlich zu tun haben. Und teilweise nicht nur mit einem Kaiserschnitt, sondern mit 3, 4 Kaiserschnitten, wo die Risiken dann noch viel höher werden. Und das wird alles soweit nochmal auf den Prüfstand gestellt. Das ist das Verfahren, damit wir auch immer evidenzbasiert dann halt die Empfehlung geben können.
Wie ist das denn mit den Folgeschwangerschaften nach einem Kaiserschnitt? Was muss man hier beachten?
Das ist ein wichtiger Punkt, den wir auch quasi mit den Frauen besprechen müssen. So, wir wissen zum Beispiel, dass häufig die erste Geburt so ein bisschen die geburtshilfliche Karriere einer Frau schon vorzeichnet. Das heißt, eine Frau, die ihr erstes Kind per Kaiserschnitt entbindet, wird rein statistisch mit großer Wahrscheinlichkeit auch ihr zweites Kind wieder per Kaiserschnitt bekommen, obwohl das medizinisch nicht unbedingt erforderlich ist.
Ja, das wollte ich gerade fragen.
Genau, das ist so der Punkt. Wir wissen, dass von den Frauen, die natürlich entbinden wollen, das auch 70% schaffen. Okay, das heißt, wir haben bei denen eine natürliche Geburt geplant ist, eine sekundäre Kaiserschnittquote von ungefähr 30%. Das ist natürlich mehr als bei einer Frau, die ihr Kind normal bekommen hat. Trotzdem ist mittlerweile leider Zustand nach Sektio mit die häufigste Indikation geworden für einen erneuten Kaiserschnitt. Das ist der eine Punkt. Dann wissen wir zum Beispiel, dass natürlich durch den Kaiserschnitt eine Narbe entsteht. Eine Narbe ist immer funktionell minderwertig. Und ich meine jetzt die Narbe an der Gebärmutter, die man also nicht sieht. Man sieht ja nur die an der Haut. Die ist dann schön oder nicht schön. Aber was man nicht sieht, ist sie an der Gebärmutter. Und die kann zum Beispiel unter Wehentätigkeit einmal reißen. Das Risiko liegt bei 0,5-1%, ist also gering, ist aber höher als natürlich ein nicht voroperierter Uterus. Mit zunehmenden Kaiserschnitten steigt dann dieses Rupturrisiko. Und wir haben dann auch noch das Risiko, dass sich die Plazenta falsch bildet. Also wie eben schon einmal gesagt, die Plazenta previa, dass die sich halt vor den inneren Muttermund setzt. Auch hier ist das im einstelligen Prozentbereich, also 1-2%, ist also absolut niedrig, aber relativ höher als bei den Frauen ohne Kaiserschnitt. Und auch das potenziert sich mit zunehmenden Kaiserschnitten. Und es steigt dann auch das Risiko, dass die Plazenta sich nicht nur an die falsche Stelle einnistet, sondern auch in die falsche Schicht, dass sie also quasi sich richtig in die Muskulatur und im schlimmsten Fall auch in die Blase und in den Darm reinwächst. Und das sind wirklich Hochrisikosituationen. Das sind Hochrisikosituationen, insbesondere dann, wenn man es vorher nicht wusste und die Frau irgendwo in einem kleinen Haus ohne Intensivkapazität, ohne Facharztanwesenheit quasi dann einfach zufällig entbinden möchte, man das dann feststellt, sie stark blutet. Und in letzter Konsequenz sind das auch Fälle, wo auch heutzutage teilweise auch Frauen noch versterben können. Das ist selten, aber das ist das Problem, diese Plazentationsstörungen, mit denen wir halt zunehmend zu kämpfen haben.
Und das wird in der Neufassung der Leitlinie dann nochmal mit aufgenommen.
Genau das ist der wichtige Punkt. Wie gehen wir vor, wenn wir solche Plazentationsstörungen, also das sogenannte Plazenta-Akreta-Spektrum haben? Also jetzt schon mal hier, das Allerwichtigste ist, dass man es vorher weiß. Mhm. Das heißt, dass man vorher darauf achtet. Es gibt da Hinweiszeichen, sonografisch oder auch in der Kernspintomographie. Das ist das Wichtigste. Das heißt, wenn ein Team vorbereitet in eine solche Operation geht und das in Krankenhäusern dann auch erfolgt, die das Setting dementsprechend haben, die diese Patienten versorgen können, dann kann man auch diese Schwangerschaften erfolgreich behandeln, auch wenn es dann häufiger mal auch zu einer Entfernung der Gebärmutter kommen muss. Die Katastrophen sind wirklich die, wo das vorher nicht bekannt ist, wo quasi ein unerfahrenes Dienstteam da ist, wo kein ausreichendes Backup da ist und das dann nachts um 3 passiert. Das sind die Katastrophen und ja, da sollte man möglichst nicht dazu kommen lassen.
Es gibt ja in Deutschland auch regionale Unterschiede zwischen den Sektioraten. Also scheinen ja nicht nur medizinische Indikationen eine Rolle zu spielen, sondern auch äußere Umstände.
Ja, es ist auf jeden Fall richtig. Wir haben einen Ost-West-Unterschied. Das heißt, wir haben im Osten Deutschlands, in den sogenannten neuen Bundesländern, eine deutlich geringere Kaiserschnittquote als in den westlichen Bundesländern. Aber auch innerhalb der Bundesländer selbst gibt es da noch Unterschiede. Das heißt, wie ich schon eben gesagt habe, ich glaube, die gesellschaftliche Akzeptanz spielt einfach auch eine Rolle. Das heißt, auch kulturelle Werte spielen sicherlich eine Rolle. Aber das ist auch so die Ausstattung natürlich der geburtshilflichen Abteilung. Wir haben in Deutschland relativ viele kleine geburtshilfliche Abteilungen mit Entbindung teilweise unter 500, unter 600 Geburten. Wir wissen gerade, dass in diesen Abteilungen, die ja sowieso schon nur die Nicht-Risikofälle betreuen dürfen, aber auch da Kaiserschnittraten häufig höher sind als in größeren Abteilungen. Das heißt, in Abteilungen, wo wir wirklich eine 1-zu-1-Betreuung, eine engmaschige Betreuung durch die Hebammen, wo wir eine Facharztpräsenz haben, das heißt, wenn etwas auffällig ist, dass dann auch ein Facharzt, ein erfahrener Facharzt kurzfristig da sein kann, all das hilft natürlich, eine Sektioquote zu minimieren, um sie nur dort zu machen, wo sie dann auch wirklich erforderlich ist. Und da haben wir, glaube ich, auch noch einiges an Nachholbedarf in den nächsten Jahren.
Würde eine Sektiorate pro Geburtsklinik Sinn machen? In der Leitlinie gibt es ja keine solche explizite Empfehlung.
Ja, eine ganz feste Quote zu geben, das geht einfach nicht, weil das Klientel einfach und die Indikationen zu unterschiedlich sind. Die WHO hat mal so 10-15% vorgegeben. Da ging es aber dann wirklich um Leben von Mutter und Kind. Und das heißt, diese Rate 10-15% als ideale Sektio-Quote ist mittlerweile auch schon verlassen worden. Das ist klar. So, dann wissen wir aber, und das ist auch ein wichtiger Bestandteil der Leitlinie und auch mittlerweile der Qualitätserhebung, dass wir die Kliniken quasi aufschlüsseln müssen, warum sie einen Kaiserschnitt gemacht haben. Das nennen wir Robson-Klassifikation. Das sind also verschiedenste Formen des Kaiserschnittes. Also ich sage jetzt mal, es ist etwas anderes, ob wir einen Kaiserschnitt bei einer Erstgebärenden, die schon Wehen hat, in Schädellage durchführen oder aber ob wir einen Kaiserschnitt durchführen bei einer Frau, die zwei Kaiserschnitte hatte oder die Grunderkrankungen hatte oder die eine Frühgeburt hatte etc. So. Und über diese Einteilung der Robson-Klassifikation können wir jetzt auch wirklich schauen, wie liegt die Klinik. Das heißt, wie sind die Qualitätskriterien? Hat sie eine hohe Kaiserschnittrate, weil sie halt diese High-Risk-Fälle hat, bei denen dann auch ein Kaiserschnitt wirklich erforderlich ist? Oder hat sie eine hohe Kaiserschnittrate und hat keine High-Risk-Fälle, hat quasi normale Fälle? Dann ist das natürlich auffällig. Und dann muss das auch von den jeweiligen Kliniken halt dokumentiert und es wird auch hinterfragt und diskutiert.
Das ist ein spannendes Thema, über das wir jetzt hier noch sehr viel länger diskutieren könnten. Wir sind aber leider am Ende der Zeit angekommen. Vielen Dank an Sie, Professor Dr. Markus Schmidt, dass Sie sich heute so früh am Morgen vor der Fahrt in die Klinik die Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, Frau Bayer. Und ich hoffe, dass wir dazu beitragen konnten, das Thema Kaiserschnitt etwas zu erleuchten in allen Facetten.
Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr zum Thema Geburt und Geburtsmodus erfahren möchten, dann empfehle ich einen Blick in die Shownotes. Dort finden Sie aktuelle Beiträge zum Thema und wir haben die wichtigsten Leitlinien dort verlinkt. Schauen Sie da gerne mal rein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.